Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Kerstin Bachtler. In der Kostprobe geht es heute um den Roman Geistergeflüster oder die Nachtseite des Hohen Donnersbergs von Monika Katharina Böss. Der Donnersberg ist der höchste Berg der Pfalz und er überragt majestätisch und weithin sichtbar die Nordpfalz. Schon zu keltischer Zeit siedelten hier Menschen. Darüber hinaus ist die Landschaft außerordentlich geschichtsträchtig. Die Autorin Monika Böss, die selbst am Fuß des Donnersbergs lebt, hat nach Spuren früherer Bewohnerinnen gesucht, mit der ihr eigenen Fantasie noch ein bisschen mehr hinzuerdacht und dies alles in einen Roman verwoben, in dem es von gespenstischen Burgdamen nur so wimmelt. Die Geister erleben rund um den Donnersberg aufregende Abenteuer, die bis in die Welt der Lebenden von heute hineinreichen. Monika Böss stammt aus der Nähe von Bingen in Rheinhessen, lebt aber seit vielen Jahren im kleinen Ort Mörsfeld in der Nordpfalz, ganz in der Nähe des Donnersbergs. Dort geht die Autorin oft spazieren und bei diesen Wanderungen reifte in ihr die Idee zu ihrem Roman Geistergeflüster.
Das sind nicht nur die Burgen, es sind auf der anderen Seite auch die Bergwerke, die alten Straßen, die den Donnersberg durchführen und oben halt diese geheimnisvolle Keltensiedlung, die irgendwann entstanden ist und irgendwann untergegangen ist. Das war an sich der Donnersberg, eine stille Landschaft, deren Steine eigentlich erzählen.
Monika Böss hat die stille Landschaft belebt, mit Figuren, die sie in den vielen Burgruinen rund um die Felsen und im Pfälzerwald herumgeistern und manchmal auch spuken lässt. Die zentrale Burgdame ist Olinde von Hohenfels, die versucht, den Reigen der anderen Gespenster zu organisieren.
Sie sitzt hier auf ihrer Burg und nach einigen Jahrhunderten, die sie da jetzt verharrt, wird es ihr einfach langweilig. Und da sie ja jetzt nicht mehr vom Erzengelkreis so überwacht wird, dann springt sie da aus ihrer Verbannung heraus und sie gründet dann ihren Verein Geistlebendig und lädt dazu ihre Standeskolleginnen von den anderen Burgen ein, die sich dann aber von Anfang an ja sehr kapriziös verhalten.
Dass alle diese Damen als Untote unsichtbar herumwandeln müssen, hat seinen Grund. Sie haben zu Lebzeiten etwas Schlimmes getan. Meistens haben sie ihren Gatten ermordet, so wie Olinde aus Eifersucht oder die Geliebte des Gatten. Oder sie haben anderweitig eine Todsünde begangen, die in der mittelalterlichen Welt eine große Rolle spielte und nach dem damaligen Verständnis in die Verdammnis führte. Aber auch nach ihrem Tod gibt es für die Geister noch Regeln, an die sie sich halten müssen.
Sie dürfen sich nicht zeigen, aber sie machen es ja heimlich immer wieder und müssen dann immer Acht geben, dass sie nicht erwischt werden, weil dann können sie ja irgendwie doch vor dem Fegefeuer in Ketten liegen oder wie auch immer. Es gibt auch einen Verräter in ihren Kreisen. Das ist der Ratz, also eine Ratte.
Das System der Bestrafung und die Hierarchie unter den Gespenstern klingen plausibel. Dabei entspringen sie allein der Fantasie der Autorin. Ihre literarischen Einflüsse gehen nicht auf Fantasy-Romane zurück, sondern eher auf romantische Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert.
Also ich kenne mich aus in der Romantik, die Mutter aller fantastischen Romane, aber ich kenne mich nicht in der modernen Fantasy-Welt aus, überhaupt nicht. Das höchste der Gefühle sind meine Vampire. Ah ja, die ziehen ja durch die Klöster, ja, wir haben ja auch eine Klosterlandschaft noch hier, ja.
In Monika Böss' Roman spielt nicht nur die Donnersberger Geschichte eine Rolle. Die Autorin stellt ihr eine Konkurrentin gegenüber. Die Legenden rund um die Felsen und Burgen am Rhein. Olinde zum Beispiel möchte als Sagenfigur berühmt werden. Um zu lernen, wie man das bewerkstelligt, lädt sie eine Expertin auf diesem Gebiet zu einem Vortrag ein, die Lorelei. Für Monika Böss, die am Rhein, nahe des legendären Loreleifelsens aufwuchs, ist diese Idee ein kleiner Rückgriff auf die eigene Geschichtentradition ihrer Heimat. Den zickigen Charakter der eingebildeten Berufsblondine, wie sie sie nennt, hat sich die Autorin jedoch mit sehr viel Spaß selbst ausgedacht. Statt den ruhmsüchtigen Geistern vom Donnersberg zu helfen, verschwindet die Lorelei lieber mit Ritter Blaubart auf ein Schäferstündchen. Bei all diesen fantasievollen Verwicklungen hält sich Monika Böss dennoch an historische Grundlagen.
Ich habe mich mit der Burgengeschichte, auch der Geschichte der einzelnen Geschlechter dort, beschäftigt. Und da ist ja auch dieser Verweis immer auf die Burgen am Rhein, wo jede Burg ihr eigenes Gespenst dort beherbergt, dass die Donnersberger Burgen ja mehr oder weniger vergessen sind.
In Monika Böss' Roman beobachten die Gespenster auch, was die Lebenden um sie herum treiben. Und oft schütteln sie darüber den Kopf. Und ganz besonders genervt sind sie von angeberischen Möchtegern-Schriftstellerinnen und von esoterischen Frauen, die als moderne Hexen Kontakt mit der Anderswelt aufnehmen wollen. Monika Böss' Roman ist alles andere als Esoterik- oder Fantasy-Literatur. Das Buch ist ein kluges und historisch basiertes Konstrukt aus spannend miteinander verwobenen Schicksalen. Die geschickte Verschränkung dieser Parallelwelten und der herzliche Humor, mit dem die Autorin die zum Teil schrägen Charakterzüge der Figuren und die Klischees der populären neuzeitlichen Mittelalterbegeisterung offenlegt, machen das Buch zu einer immer wieder überraschenden, informativen und vor allem unterhaltsamen Lektüre. Monika Böss liest einen Ausschnitt aus dem Kapitel, in dem die Lorelei auftritt.
Über Hohenfels ist ein Leuchten. Habe 200 Glühwürmchen bestellt. Sie machen ihre Sache gut, sind das Lametta der Geisterwelt. In den Krüppelschlehen sitzen Segelfalder, schweigend gucken sie dem Treiben zu, Waldgrillen musizieren. Meine Krähen krächzen in den Lüften. Ausschau halten sie. Klatsch. Zwergens Wingard, wie dem Erdboden entsprungen. Ein Bündel Pechschnelgen reicht sie mir. Ich wollte pünktlich sein, Olinde. Du musst dich allein beschäftigen, Svingard. Sehr gern, was kann ich tun? Überleg es dir. Kann den Chor der Waldgrillen dirigieren. Sie singen so schräg. Mach, was du willst. Ein grollender Donner, ganz nah. Katar vom steilen Ort ist eingefahren. Svingard verschwindet im Moos und die Grillen atmen auf. Gesegnet sei dein Anblick, schleime ich die Halbwilde an. Die Keltin überhört meine Ansprache, legt ihren Wanderknüppel ab und greift sich ins wirrrote Haar. Im hohen Bogen, Wolfsmilchsaft ausspuckend, erklärt sie nun, wir werden unsere Prominenz nicht mit den Verdammten teilen. Filzige Brombeeren hängen in ihrem Gewand, Lumpenprinzessin, staune ich, und will das große Wort führen. Meine Krähe schweigen, erweisen Respekt der Keltenkralle. Nehme Platz in unserer Mitte, versuche ich manierlich zu bleiben, obwohl es bereits in meinen nicht vorhandenen Gedärmen kribbelt. Katar kann zum Problem werden. Bevor das geschehen wird, versuche ich es mit einem Schluck Feuerwein vom Rhein, uralter Saft, und der Weinstein klimpert im Becher drin. Sie kann nicht widerstehen, so sind sie eben, sie lieben die Substanzen sehr. Höre sie krölen und fluchen von ihrem Hügel her, aus Rinderhörnern bechern sie. Ihr Wall ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Stolz patrouillieren sie zwischen Ost- und Westwerk, auf und nieder. Auf Schlackenwall machen sie Feuerzauber mit Rheolith, was unter den Zwergen für Aufregung sorgt. Was da im Ofen verglast werden würde, hätten sie aus dem Berg geklaut. Im Stollengrauer Hecht seien sie zu Gange. Katha kippt den Feuerwein in sich rein. Ich versuche die Zeit zu überbrücken, bis die Damen vom Donnersberger Geisterinnentreff erscheinen werden. All spielen sie auf Zeit. Jede will den großen Auftritt haben. Verdammte, geht Katar mich plötzlich wieder an. Nun, wo wir ein Stündlein Ewigkeit teilen, verbiete ich dir, Kulle zu Kaminabenden einzuladen. Die Brosche über ihrer breiten Brust bebt. Schwer lasten ihre grauen Augen auf meiner unseligen Hülle. Es ist sein freier Wille, erwidere ich. Die Kellnerruine gerät in Wallung. Sie hätten dich als Wiedergängerin in den Sumpf treiben sollen, gebunden an einem Pfahl, dass du nicht aufsteigen hättest können zu schmutziger Verdammnis. So, so, höhne ich. Die Kropfschlästige stiert vor sich hin. Verräterisch leuchten ihre Augen. Sie hat sich den Feuerwein einverleibt und den Weinstein gleich mitgeschluckt. Den wird sie hinterher mit Selleriestangen verdauen. Kulle ist mein Winterspuck, säusele ich. Er ist ein tapferer Krieger, lallt sie. Ein starres Brüten lässt auf ihrer Stirn Falten treiben. Sie dümpelt in ihre Trunkenheit rein. Ich hoffe es sehr. Und jetzt schwebt Ermengarda ein. Oh, die Kelten sind schon da. Heia Donnerkeil, höhnt sie. Katar vom steilen Ort verzieht den Mund extra breit. Ihre Lederhaut scheint dehnbar geworden zu sein. Wind und Wetter gegerbt. Sie halten sich viel im Freien auf. »Schweig, verfluchte Falkensteinerin! Was verlangt das Kräuterweib von mir?« Katar schwallt eine Fontäne Wolfsmilchsaft aus. »Muss ihr rasch noch einen Tropfen Feuerwein anbieten, in der Hoffnung, sie werde besiegt vom Weingeist in der Ecke liegen, wo die schwarze Teufelskralle blüht?« »Der Rheinwein noch einmal, Katar? Wer hat ihn gebraut?« Ich versuche milde, ihre Unwissenheit zu umschiffen. Sie hat eben noch nicht die kriechenden Reben gekannt. Und mit gegorener Gerst und Weizen geht es auch. Vor allem stellt der Rausch sich rascher ein. Nichts hat der Feuerwein gemein mit dem vanilleseligen Glühwein in der kalten Jahreszeit. Nein, es ist ein ziemlich saurer Tropfen aus einem Schattental. Lutrate hat uns verraten, was es mit dem süßen Zucker auf sich habe. Die Hefe, die beim Gären Zucker vertilge, würde durch die Schnellgärung vorzeitig abgetötet, wobei mehr Süße im Wein verbleibe. Ein wahrer Göttertrunk könne so entstehen. Oftmals schaute ich beim Feuern des Weines zu. Mächtige, mit Most gefüllte Holzfässer lagerte über den Bodengittern der Gärkammer. Die glühende Kohle darunter erhitzte die Fässer. Gewaltige Geräusche entstanden. Es brauste der Wein wie kochendes Wasser. Holunderwild, Pflaumen und Honig brodelte mit auf. Doch das kann Katha nicht wissen. Es geschah nach ihrer Zeit. Also sage ich, Katha, der Wein garte über einem großen Feuer. Gib her! Ich reiche ihr den Kelch. Soll sie fallen in einen unseligen Rausch. Da wagt sich Svingard aus dem Unterschlupf hervor. Huch, was ist das? Schreit die gekrönte Magellone. Verehrte Magellone, ihr erkennt mich nicht. Ich bin Svingard aus der weißen Grube, ein ehrbares Zwergenwesen. Magellone verzieht den schönen Mund. Ach, du wirst uns den Kelch mit dem goldenen Wein reichen. Da umstrahlt es Svingards spitze Nase. Nein, ich gehöre mit in diesen Kreis. Wie das, Olinde? Ich habe sie eingeladen. Welch ein Ärgernis. Nehme die Krone ab, Magellone. Sie greift in ihr lockiges Haar, murmelt Zauberverse und die Kaiserkrone wird zum Blumenkranz. Es dominiert die Moschusmalve. Meine Zeit wird kommen, Olinde, seufzt sie. So, sage ich, die Unzeit bringt uns das Zeitgefühl zurück und wir sollten es nutzen. Wie geht es dann? Sinnvoll nutzen, Magellone, sonst bist du bei guter Geistverfassung. Ich begeistere wieder, Olinde. Ich denke mir meinen Teil. Ein verwirrtes Gespenst pendelt zwischen Kaiserkrone und Heidekraut. Um den Valtari-Felsen soll sie andauernd schleichen. Zwei Elfen, die da hausen, fühlen sich belästigt von ihr. Bei Katha ist eine Beruhigung eingetreten. In Buchele von der Kronbuche hat sie eine Vertraute im Geiste gefunden. Sie hocken unter den Traubeneichen und rauen sich was vor. Und ich habe feststellen müssen, der Weingeist greift nicht recht bei ihr. Bianca von Tannenfels zieht ein. Unterwegs hat sie sich mit Vorräten an Haselnüssen und Bucheckern eingedeckt. Ich werde ihr einen Topf mit Hagebutten schenken. Habe sie gepflückt am dornigen Strauch. Der Topf ist aus Kupfer und römischer Zeit. Viel zu weit der Weg zu dir, Olinde, keucht sie vor mir. Du kannst überall rasten. Das tat ich auch. Am Kosakenfelsen leuchtenden Brombeeren und am Saufelsen pflückte ich Heidelbeeren. Und doch erscheint dir der Weg beschwerlich weit. Das nächste Treffen wird auf Tannenfels sein. Im breiger Süße lächelt sie. Ich schüttle mein Haupt. Tannenfels ist ein nicht vorhandener Ort. Da springt sie auf, die fette Vettel. Letzte Weihrauchschwaden entweichen ihrer Hülle. Ich, Bianca von Tannenfels, fordere dich, Olinte von Hohenfels, auf zum Beell am Beutelfels. Weshalb? Beleidigung und Ehrabschneidung. Wer sollen unsere Sekundanten sein, Bianca? Der schwarze Nix aus dem Spendelbach? Wir brauchen zwei. Dann such dir einen aus, Olinde. Ihr Kopf wackelt auf dem morschen Hals und schon ist es passiert. Er liegt vor ihr im Gras. Bianca von Tannenfels, ein kopfloser Geist. Duelle unter Geistern, irgendwie bekannt. Wir sind nicht als scharfsinnige Analytiker bekannt, eher als Figuren mit einem Hang zur Sentimentalität, die mal so durch die Ewigkeit taumeln. Duelle sind darin nicht vorgesehen. Sonst würde die alte Rittergarde andauernd ihre Schwerter schärfen, in der Verdammnis ein viel zu netter Zeitvertreib. Zu Lebzeiten erlegten wir unsere Angelegenheit meist diskret. Frau Magellone ist bekannt, dass sie einen Meuchelmörder dingte, der sie von ihrem greisen Gatten hatte befreien sollen. Sie selbst deutet es als Notwehr. Ich neigte nicht zu solchen Extravaganzen. Bei Turnieren nahm ich artig meinen Platz auf der Tribüne ein, doch verneigten sich die Ritter vor meiner Cousine Gisela aus dem Bolandergeschlecht, die in keucher Bleche lächelte. Ich war die dicke Motte, deren krauses Haar aus dem Reif sprang, gesegnet mit einem Gatten, der sich nach den freien Töchtern der Venus sehnte. Vor der Tribüne der Ritter von Münzenberg, schwarz sein Pferd, heiter sein Blick, verbotene Gedanken bedrängten mich. In der Kemenate kniete ich auf meinen Betstuhl nieder. Oh, weg mit diesem Einfall! Ungeschickt sitzt Bianca den Kopf wieder auf, eine leichte Schieflage bleibt. Das Duell, keucht sie, wird dir 7 Höllenpforten aufschließen. Danke sehr, verzichte auf diese Aussicht gern. Bianca plumpst auf einen Stein nieder. Sie versucht, ihren Kopf die nötige Gravität zu verleihen. Ich reiche ihr den Topf mit den Hagebutten hin. Für mich, staunt sie. Dein Weg war weit. Sie knirscht innerlich, während ihre Finger in den Kupferntopf greifen, wie gierig ihre Lippen sich spitzen. Sie nagt die Hagenbutten samt bitteren Kern auf. Die Bergkristallprinzessin gibt sich die Ehre mit kleinem Gefolge naturgeistlicher Wesen. Von weg die Nixe aus dem Mordkammerbach. In ihren Zottelhaaren balgen sich Strudelwürmer, Flohkrebse und Egel. Sie hatte sie nicht allein im Bach zurücklassen wollen. Felsmarie tappt hinterher. Ein Bündel Johanniskraut trägt sie unterm Arm. Ahorna hat sich dem Weg der Zug der Naturgeister nicht angeschlossen. Sie bleibt in meinem Wald. Ungern verlässt sie ihr Revier, kümmert sich rührend um ihre Baumbestände, sorgt so für einen prächtigen Wald rund um Hohenfels. Clara von der Kesselburg hat sich zu Zwingert gesellt und Berenice vom Freistein lässt soeben durch den Ratzratatantam ihr Erscheinen absagen. Der graue Rattenbock geht keck ans Werk. Ihr seid der hochedlen Frauen Berenice nicht daran gelegen, sich vor den Karren gewisser Edeldamen spannen zu lassen. Sage, sie soll vermodern auf ihrem hohlen Zahn von Burgattrappe. Werde es ausrichten, Dame Olinde. Er verschwindet zwischen den Steinen. Es ist eine falsche Kreatur, ein Informant der Finsternis. Und im Freistein hat er sich sein Nest gebaut. Berenices Spuckfähigkeiten reichen aus, die Robertsecker Katzen zu erschrecken. So kann er sich ungestört um seine Nachkommenschaft kümmern, im Schutze der Burg. Ich eröffne die Versammlung. Ihr werten Damen von Adel, ihr Feen und Bewohner der Unterwelt, seid willkommen auf Hohenfels. Wir wollen nicht länger als Vergessene in der Unzeit verweilen. Zur Stunde der Nacht wird eine Expertin erscheinen, die uns in Sachen Sagenhaftigkeit beraten wird. Was? Wer kommt? Unterbricht mich Irmengarda. Die Programmgestaltung obliegt mir, Irmengarda. Ich dachte, Swingard sei Überraschung genug. Wir sollten offen für alles sein. Irmengarda zieht sich kurz in ihre Hülle zurück, was nicht bedeutet, dass sie mit meinem Vorgehen einverstanden ist. In diesem Moment erhebt Katta ihre dröhnende Stimme. Höret, der Berg ist uns Kelten eigen. Wir werden unsere Erfolge nicht mit unzähligen teilen. Wir sind authentisch, ihr hingegen nur reine Fantasie. Verdammte Keltenkralle, denke ich, so besoffen kann sie also gar nicht sein. Irmengarda rollt die Augen schon. »Hey, bleib du auf deinem Bergbuckel hocken. Ich werde die weiße Frau vom Donnersberg sein.« Katta lacht. »Ein Gespenst, mehr nicht. Das Irrlicht aus dem Borntal leuchtet heller als du.« Irmengarda bläst sich zu kolossaler Breite auf. Ein Walkörenaufmarsch steht bevor. »Geh zurück zu deiner berauschten Kriegerschar. Kultur ist uns gegeben. Ihr habt nicht einmal die Schrift gekannt.« Katta klatscht in die Hände. »Wir brauchen eure Bücher nicht. Sie haben euch nicht klüger gemacht. Das sagst du, du Wurzelgunde.« Ich ziehe den Nachtwind ein, möchte davonfliegen über alle Täler des Bergmassivs. Irmengarda ist eine präriale Geisterdame und Katta mit allen Kräutern gewaschen. »Meine Ansprache ist noch nicht zu Ende«, rufe ich dazwischen. »Was denn noch?«, murrt Irmengarda. Da erhebt sich ein Surren, ein Zischen, ein Rauschen in den Bäumen. Vom Mordkammertal kommt es her, eine Leuchtspur sieht den Nachthimmel. Sie naht, die Zauberin Lorelei. Irmengarda runzelt die Stirn. »Was ist das?« »Unser Gast.« »Woher?« »Vom Rhein?« »Ein Wasserweib mit Fischschwanz?« »Es ist die Lorelei, die mit dem Kamm.« »Ja.« »Will sie Mitglied werden im Verein?« »Nein, sie soll uns verraten, wie man erfolgreich sagenhaft werden kann.« Irmengarda schüttelt sich. »Brauchen wir Berater?« »Auf einen Versuch kommt es an.« Ich nähere mich der leuchtenden Gestalt. Zwischen Sattelsteinen und Gesimsen hält sie sich auf. Ihr goldenes Haar ist von fantastischer Fülle. »Wo bin ich hier?« seufzt sie. »Im Wald? Was soll ich da?« »Erzählt uns, wie ihr zu Ruhm gekommen seid.« Sie wirft ihr Haar zurück und haucht. »Gewiss nicht im Wald.« »Verehrte Zauberin vom Rheine«, versuche ich es noch einmal. »Der Wald ist nur Kulisse. Wir aber sind edle Damen, denen das Schicksal diesen Ort zugewiesen hat.« »Das Schicksal«, hören sie, und ich merke, welchen Unsinn ich geredet haben. »Ja, wir sind festgesetzt«, erwidere ich rasch. »Moral ist nicht mein Metier«, erklärt sie kühl. »Doch kommen wir nun zur Sache.« Sie erhebt ihre klare Stimme. »Ich bin ein Märchen aus uralten Zeiten.« Ich fürchte, ein Dialog mit ihr kann schwierig werden. Die Dame neigt zu Monologen. »Wir wollen zu sagen werden«, unterbreche ich den absehbaren Redefluss. Lorelei schaut mich an. Hochmütig streng, ihr seid Waldgeister. Es verschlägt mir die Sinnhaftigkeit. Gerade bin ich von einem Promi-Gespenst zum Waldgeist degradiert worden. Was will die Nixe, knurrt Irmengarda neben mir. Doch ganz offensichtlich ist Lorelei taub für Pöbeleien. Darf ich euch in unserer Runde willkommen heißen, Lorelei? Bemühe ich mich, höflich zu bleiben? Sie blickt mich aus ihren grünen Schlammaugen an, worin sich ein gefährlicher Zauber verborgen hält. Und dann dieser Leib, glatt wie aus dem Shiva geschlagen. Zum Buckelkader schwebt sie vor. Magelone verneigt sich vor ihr. Bin Prinzessin Magelone von Wildenstein, spricht sie, und meine Burg steht auf Hohenstein. Und der Fluss, reißend und wild, Magelone strahlt und sagt, ja, Strudel, Riffe, Untiefen, viele Steine lagern darin. Sandbänke, ja. Bianca grummelt neben mir, sie ist eine Hexe. Eine Zauberin, Bianca, ein sündiges Weib. Wertungen stehen uns nicht an. Biancas Augen blinzeln aus schmalen Fettwülsten raus. Das sechste Gebot gebrochen hat sie vielmals, Olinde. Und? Du nicht? Ein Wirbel erfasst sie. Ihre kugelrunde Fülle dreht sich um die eigene Achse. Vergebung erhalte ich einmal, haucht sie. In Ewigkeit, arme Bianca. Sie greift nach den Hutzelbirnen. Es schmatzt und spritzt. Wo bleiben die Ritter? Herrscht mich die Berufsblondine an. Wir bleiben unter uns, Lorelei, erwidere ich. Wer sind wir? Wir, die Geisteredeldamen vom Donnersberg. Keine Kerle? Nein. Und was soll ich denn hier? Herausfordernd lastet ihr Blick auf mir. Unsere männlichen Geister sind nicht vorzeigbar, Lorelei. Oh, das gibt es nicht. Es verschlägt mir die Sprache. So geht das nicht, blärt sie los. Ich habe meinen Felsen verlassen, das Bad mit den Rheintöchtern versäumt, einem holländischen Kapitän entsagt, um jetzt mit einem Haufen Schreckgespenster im Wald zu sitzen. Ja, Schreckgespenster seid ihr, bis auf die da. Sie deutet zur Bergkristallprinzessin hin, die sich höflich verneigt. Es brodelt um mich her. Einzig Magelone bewundert weiterhin die aufbrausende Schöne. Die beiden scheinen in ihrer Kreatürlichkeit seelenverwandt zu sein. Nur fehlt Magelone das richtig Zauberische. Sie hat wohl etwas Magie bei Hexe Lucilla gelernt, was jedoch dilettantisch schlapp geblieben sein soll. Verehrte Lorelei, sagt uns, wie wir als Sage auferstehen können, flehe ich sie beinahe an. Auferstehen! Ein perlendes Lachen lässt sie hören. Das ist unter euch nicht vorgesehen. Und dennoch lasst uns einen Plan schmieden, wie wir bekannt werden können. Sucht euch einen Gönner. Wie das? So geht das eben. Ich kann mein Staunen nicht unterdrücken, starre das blonde Luder an, das sich gerade zum neuerlichen Monolog aufschwingt. Ich bin eine männliche Projektion, ein Hirngespinst, darf verführen und verderben. Das bringt mir einen guten Geisterruf ein. Ich räuspere mich. Wir sind Verdammte. Und am Rhein geistern solche auch. Wir sind noch ganz am Anfang, Lorelei. Sie lacht. Nach 800 Jahren? Wir standen lange unter strenger Aufsicht. Sie beginnt ein Lied zu pfeifen. Lieblich ist die Melodie. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Katha unterbricht das lyrische Intermezzo. Die Gespenster hier sind vollkommen unbedeutend, erklärt sie in die Runde deutend. Was? Plärrt Irmengarda. Redet die Heidin von Bedeuten? Ausgegraben sind sie worden. Lorelei nimmt ihren goldenen Kamm und kämmt ihr goldenes Haar. Naturgeister klatschen Beifall und die silbernen Treppen erscheinen an der Weltstadelle. Das ist des Zaubers zu viel. Ich muss die Wogen kletten. Was ist das? Ein Fanfarenstoß vom Beutelfalls her. Sind die Zwerge wieder unterwegs mit ihrem eisernen Mann? Nein, Ritter Blaubart zieht heran. Katha springt auf. Was will der Unhold hier? Von dir gewichen ist Katha. Es würde ihm schlecht bekommen, knurrt sie. Katas wilder Kopf an der Wand des geheimen Kapuffs, das würde selbst einen Blaubart überfordern, denke ich. Ich werde im Steinkreis berichten, dass es auf Hohenfels zu widerwärtigen Gespenstertreffen kommt. Zuerst das halbe Wasserweib vom Wein und dann der Frauenschlechter aus dem Kirchheimer Schloss. Was kommt noch? Ich habe Blaubart nicht eingeladen, Katha. Wer glaubt dir? Ich werde ihn des Platzes verweisen. Er wird deinen Befehlen nicht gehorchen. Dann mach du es, Katha. Ihre roten Haare scheinen zu glühen. Richtig schön macht die Wildheit sie. Ist sie ihm den Knüppel überzicht sie. Nur zu. Sein Ross ist schwarz und düster, sein Blick. Freudig ruft er aus. Bis in mein Schloss drang die Kunde, dass die Schönste das Schöne in unseren Wäldern weilen tut. Er lässt sein Pferd tänzeln und Lorelei schenkt ihm ein warmes Lächeln. Sie wird ihm nicht in die Falle gehen. Er ihr. Meine Ritter, spricht sie, so begegnen wir uns hier in der Trostlosigkeit der Wälder. Steig auf mein feuriges Ross, Lorei. Ja, lass uns reiten durch die Nacht. Sie greift nach den Zügeln und schwingt sich auf den Rappen hoch. Adieu, meine Damen, von Geist untauglich. Werde mit Lorelei eine Zaubernacht verbringen, hört plaubert vom Ross herab. Geh, böser Mann, stimmt Katha. Oh, die kühne Maid hat ein Problem mit mir. Katha weicht keinen Schritt vor seinem Rappen zurück. Wie ich sie liebe, die wilden Weiber, lacht er. Scheusal! Verdammt der ersten Grades, Kategorie Märchenheld, verehrte Katha vom steilen Ort. Ab mit dir und köpp die Hexe da, sie sitzt dir schon auf dem Schoß. Er gibt seinem Pferd die Sporen, Funken sprühen, durchjagen sie die Nacht. Ein letzter Fanfarenstoß klingt vom Königsstuhl her.
Das Buch Geistergeflüster oder die Nachtseite des Hohen Donnersbergs von Monika Katharina Böss ist bei Shaker Media erschienen und kostet 16,90 Euro. Das war die Kostprobe im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bartler.